Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Mit Ulrich Biermann. Hallo. Seien Sie gegrüßt zu einem Corso-Spezial über ein Volk, ein Lied, ein Fragezeichen. Über die Frage, wie Nationalität in den Spielarten des Pop verhandelt wird. Wo Musik zur Identitätsbildung gebraucht und auch missbraucht wird.
Nun, da sich der Vorhang der Nacht von der Bühne hebt, kann das Spiel beginnen, das uns vom Drama einer Kultur berichtet.
Du bist.
Hier weht schwarz, rot und gold. Wir bleiben hier, denn wir sind das Volk.
Du bist.
Klänge der Heimat, Populismus und Pop, staatstragende Töne, altbackene Mythen in neuem Gewand und nationale Gassenhauer. Darum geht es heute. Dafür erstmal aber bitte Hut ab.
Das ist schon ein Gänsehautgefühl des Erhabenen.
Land des Glaubens, deutsches Land. Land der Väter und der Erben, uns im Leben und im Sterben, Haus und Herberg, Trost und Pfand. Sei den Toten zum Gedächtnis, den Lebendigen zum Vermächtnis, freudig vor der Welt bekannt. Land des Glaubens, deutsches Land.
Theodor Heuss. In seiner Silvesteransprache 1950 präsentiert der erste Bundespräsident seinen Favoriten, die Hymne an Deutschland. Das alte Deutschlandlied will er verständlicherweise nicht zum Lied der neuen Republik machen, aber die Bürger lästern über den neu gedichteten schwäbisch-protestantischen Nationalchoral oder verspotten ihn als Theos Nachtlied. Lyriker Gottfried Benn mäkelt, demnächst habe man noch ein Kaninchenfell als Flagge. 1951 sprechen sich drei Viertel der Westdeutschen in einer Umfrage für das Deutschlandlied als neue Nationalhymne aus. Auch Kanzler Adenauer, er argumentiert, kein Lied sei so im Herzen der Deutschen verwurzelt. Und so setzt sich 1952 rheinisch-populistischer Pragmatismus durch.
Wenn ich Sie nunmehr, meine Damen und Herren, bitte, die dritte Strophe des Deutschlandsliedes zu singen, dann sei uns das ein heiliges Gelöbnis, dass wir ein einiges Volk, ein freies Volk und ein friedliches Volk sein.
Theodor Heuss' Wunsch nach einem Neuanfang mit einem neuen Symbol bleibt unerfüllt. Er hat den Traditionalismus und dessen Beharrungsbedürfnis unterschätzt. Fast 7 Jahrzehnte später mal Hand aufs Herz. Wie steht es um die Deutschen und Ihr Lied?
52 lange her.
Ich kann sie, aber mir fällt jetzt der erste Tag nicht ein. Also
ich stotte auch trauten rum, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen.
Moment, ich muss den ersten mitsingen.
Mein Gott.
Ich sing die nochmal an.
Einigkeit und Recht und Freiheit, oder was?
Einigkeit und Recht auf Freizeit.
Einigkeit mit wem denn? Gut, das hat sich ja mit den neuen Bundesländern so ergeben, aber mit wem denn jetzt noch?
Und die Einigkeit, ja, die lässt manchmal zu wünschen übrig, würde genau. Ich mal sagen.
Recht und Freiheit, ja, natürlich wollen wir Freiheit. Und natürlich wollen alle, dass ja, Deutschland halt frei ist, ja klar.
Freiheit, ja, vielleicht in manchen Ländern ist das ja vielleicht ganz anderes als hier. Vielleicht meinen die ja, dass man hier viel mehr machen kann als in die anderen Länder.
Das ist Freiheit. Ja, wie soll ich das erklären? Wenn ich sage jetzt mal, dass man machen kann, was man möchte, ist bestimmt das falsche Wort. Wenn jeder das machen könnte, wäre das bestimmt nicht so positiv.
Einigkeit, Recht und Freiheit, das sind sich ja nicht alle einig. Recht herrscht auch nicht überall, Freiheit haben auch nicht alle.
Hand in Hand, oder?
Nee.
Mit Recht und Pfand.
Ich bin jetzt nicht so stolz, deutsch zu sein. Deswegen habe ich da auch keine Ahnung von, wie die geht.
Textsicherheit, Fehlanzeige. Damit sind diese Befragten nicht allein. Eine Erfahrung, die auch Konrad Adenauer macht bei seinem ersten Staatsbesuch 1953 in den USA.
Schlussbericht von der Amerikareise des Bundeskanzlers. In Chicago beherbergte das Bismarck-Hotel den Kanzler. Auch hier erwartete ihn ein gedrängtes Programm von Empfängen und Veranstaltungen. Im Rathaus begrüßte ihn Oberbürgermeister Kennelly.
Zum Empfang gespielt. Klingt irgendwie nicht nach Haydn. Karl Berbürs Karnevalsschlager Heidewitzka. Wenig staatstragend. Der Komponist hatte schon 1948 vor der Gründung der Bundesrepublik für eine zeitweilige Hymne gesorgt.
Wir sind die Eingeborenen von Tritsunesien. Heidi, Chimla, 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 bum.
Was das Lied macht, ist eigentlich, dass die Deutschen sozusagen sich selbst erzählen, was es bedeutet, deutsch zu sein in diesem Moment der Neuerfindung nach dem Krieg.
Die in Groningen lehrende Kulturwissenschaftlerin Melanie Schiller. Eine genaue Untersuchung deutscher Popmusik und nationaler Identität, die fehle noch, schreibt sie in Soundtracking Germany, Popular Music and National Identity. Darin erforscht Schiller, wie in und durch Popmusik Deutschland als Nation imaginiert, konstruiert und in Frage gestellt wird. Wie sie dabei vorgegangen ist, hat sie im Deutschlandfunk Kultur erzählt.
Dieses Tracking geht eben auch um eine Suche, die Suche nach einer nationalen Identität. Und so war eigentlich auch meine Methode ein bisschen. Ich habe angefangen mit den frühen Nachkriegsjahren, also nach 45, und habe geschaut, welche Musik ist denn da, die sich explizit mit deutscher Identität in der populären Musik beschäftigt. Und dabei war es mir wichtig, dass die Schnittstelle zwischen diesen drei Themenkomplexen, also populäre Musik wirklich als Mainstream-populäre Musik, Deutschland explizit Musik, die sich mit diesen Fragen beschäftigt, und Musik, die auch noch etwas über nationale Identität aussagt, nicht nur die deutsche, sondern allgemein, wie Musik und nationale Identität sich zueinander verhalten können.
Mein lieber Freund, die alten Zeiten sind vorbei. Ob man da lacht, ob man da weint, die Welt geht weiter, eins, zwei, drei. Ein kleines Häuflein Diplomaten macht heute die große Politik. Sie schaffen Zonen, ändern Staaten. Und was ist hier mit uns im Augenblick? Wir sind die Eingeborenen von Tritsunesien. Heidi, Chimla, 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 bum.
Die Deutschen werden wieder frech, titelt die British Times zu dieser Kritik an den Besatzern.
Zu dem Zeitpunkt 1948 gab es ja noch keine Bundesrepublik, da gab es auch noch keine DDR, da gab es im Grunde nur vier Besatzungszonen. Der ganze Kultursektor war extrem zensiert und kontrolliert, außer populäre Musik und Schlager insbesondere hier. Da gab es Freiheiten, weil das war als unpolitisch angesehen und da würde man nicht wirklich ernsthafte Themen besprechen. Aber in diesem Karnevalslied aus Köln sieht man, dass das doch auch passiert und eben nur in Musik möglich war zu dem Zeitpunkt. Und was das Lied macht, es geht darum, sich abzusetzen von den Alliierten und es geht auch darum zu sagen, wir sind stolz auf unser Land, obwohl das eben zwei, drei Jahre nach dem Krieg ungewöhnlich ist oder in vielen anderen wie Literatur oder Presse nicht möglich war. Und so gesehen ist das wirklich ein sehr interessantes Lied, es war extrem populär, beliebt und bekannt.
Und wurde sogar teilweise als Ersatznationalhymne benutzt, zum Beispiel bei einem internationalen Radrennen. Wir küssen umso besser, reimt Berbühr auf Wir sind zwar keine Menschenfresser und hat erschreckend den Holocaust ausgeblendet, um dann deutsche kulturelle Überlegenheit zu feiern.
Doch fremder Mann, damit du's weißt, ein Tritsunese hat Humor. Er hat Kultur, er hat auch Geist, darin macht keiner ihm was vor. Selbst Goethe stammt aus Tritsunesien, Beethovens Wiege ist bekannt. Nein, sowas gibt's nicht in Chinesien, darum sind wir auch stolz auf unser Land.
Ja, damit preist man doch sein Land, oder?
Was kann man ja von Sieger erholen, dass der mal gespielt wird?
Ich finde die amerikanische irgendwie geiler. Ich finde, die hört sich lustiger an.
Thank you.
Noch unterwegs, frühmorgens 4:30 wurde spät. Zwei Finger rum in meinem Glas, zum Runterkommen auf dem Weg. Denk an dich heute vom Rave, würde dich gern wiedersehen. Warte mal kurz, bleib stehen, Steine aus Messing auf meinem Weg. Beug mich nach vorn, hier wohnte eine Frau mit nem Namen. Les Zahlen, geboren in 20er Jahren. Abgeschoben nach Polen, deportiert April. Ermordet in den letzten Tag. Stolpersteine, Stolpersteine, nächste Haustür. Stolpersteine, 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 Stolper über.
Wenn man stolz etwa auf die Errungenschaften des Landes ist, in dem man lebt, das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Man fühlt sich ja einer Gruppe zugehörig und das ist ja durchaus auch so positiv. Aber schwierig wird es dann, wenn diese ethnische Komponente mit hineinkommt.
Sagt eine Forscherin, die sich mit Ethnologie auseinandersetzt, Maketa Spiritova, Kulturwissenschaftlerin am Institut für Volkskunde der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Pop ist ein globales Phänomen und ein globaler Markt, zeitweilig stark gespeist aus US- und britischen Quellen, aber nicht nur. Stets gab und gibt es kontinentale bis regionale Einflüsse und Spielformen, die mit ihren Umdeutungen und Varianten wieder international zurückwirken. Pop ist ein Hybrid, eine sich ständig wandelnde Mischung, der Remix ein konstitutiver Bestandteil von Heide Röslein bis Hyper Hyper. Und das schon lange. Nationalismen im Pop, kein neues Phänomen.
Also neu sind sie sicherlich nicht. Das heißt, dass auch die populäre Kultur von Beginn an, also seit 150 Jahren, mit nationalen Bildern arbeitet, diese hervorbringt, an nationalen Narrativen mitarbeitet, diese mitkonstruiert.
Was heute Popkultur genannt wird, hieß einst Volkskultur und die entstand nicht von selbst. Sie wurde geschaffen, wie etwa das Lied der Deutschen, gedacht als Pop, als Trinklied, das zur nationalen Einigung aufruft. Im Februar 2020 war Maketa Spiritova Mitorganisatorin der Tagung Pop the Nation in München.
Weil wir den Eindruck haben, zum einen mal, dass sich die Sprache in der Öffentlichkeit stark verändert, dass sich die Grenzen des Sagbaren stark verschieben, dass wir ein Aufkommen von Nationalismen in Deutschland, überall in Europa und auf der Welt beobachten können. Und eben nicht nur auf der politischen Ebene oder in rechten Milieus, die es auch schon immer gegeben hat, sondern dass wir eine vermehrte popkulturelle Aneignung des Nationalen, des Nationalistischen beobachten.
Plötzlich haben nicht nur Diplomaten Nationalflaggen an den Autos. Rapper Flair kündigt eine neue nationale deutsche Welle an und die Sportfreunde Stiller komponieren für die Nationalmannschaft. Was ist passiert? Pop und Nationalismus, wie soll das zusammengehen? Haben wir doch gerne das Bild vom Pop als per se progressiv gepflegt und vermittelt bekommen. Aufmöpfig, infragestellend, als demokratische Kultur im Gegensatz zur elitären, als junge, sich ständig erneuernde Ausdrucksform gegen das Tradierte. Die Vorstellungen von Pop an sich als Widerstand, alles nur Pop-Romantik.
Das ist tatsächlich auch in Anführungszeichen ein großes Problem, dass so diese sehr schematische Oppositionsbildung, wir gegen die da oben, ja ganz eng verknüpft ist mit dieser Vorstellung von Pop- und Rockmusik als in irgendeiner Weise auch subkulturell, vielleicht auch gegen die Meinung der sogenannten Mehrheitsgesellschaft positioniert. Das ist blöderweise aber tatsächlich auch eher ein Klischee.
Der Mainzer Musikwissenschaftler Thorsten Hindrichs.
Bloß weil Pop- und Rockmusik irgendwie als subkulturell widerständig gelabelt werden, heißt das nicht, dass sie dann damit automatisch irgendwie links seien.
Wie wird Nation plötzlich zu einer Pop-Kategorie, fragte auf ihrer Jahrestagung im Oktober 2019 die Gesellschaft für Popularmusikforschung. Tagungsleiter Thorsten Hindrichs lieh sich den Titel dafür bei der US-Formation Funkadelic und deren erfolgreichstem Song One Nation Under a Groove.
One Nation Under a Groove. Getting down just for the bump of it. One Nation. We're on our own. Nothing can stop us now.
1978, der Traum von einem gemeinsamen, freien Tanz der Verbrüderung im Rhythmus des Funk, der eben auch ein Konglomerat ist, ein Mix der Stile und Kulturen. Groove ist entscheidend, die Aufhebung der Unterschiede, nicht die Nation. Pop also doch Widerstand?
Also wenn Sie diesen eher ästhetischen, sehr emphatischen Pop-Begriff nehmen, der Pop als global, emanzipatorisch, irgendwie auch utopisch versteht, dann stimmt das durchaus. Wenn Sie einen etwas weiteren Pop-Begriff nehmen, der Pop eher als populäre, an eine möglichst breite Zielgruppe gerichtete Musik versteht und dann beispielsweise auch so Phänomene wie deutschen Schlager mit einschließt, da finden sich ja auch schon in den 1960ern und frühen 1970ern Beispiele, wo das ja vielleicht nicht unbedingt mit Nationen, aber zumindest auch mit einem eher rückwärtsgewandten reaktionären Weltbild sehr leicht zusammengeht.
Irgendwo im fremden Land.
Eines der eindrücklichsten Beispiele in dem Zusammenhang ist für mich immer noch 100 Mann und ein Befehl von Freddie Quinn.
Fern von zu Haus und vogelfrei. 100 Mann und ich bin dabei.
Das ist ja ein ganz, ganz schlimmer, rückwärtsgewandter Song gewesen und er war ganz oben in den Charts in den 60er Jahren.
Man hat ja eine Weile gedacht, in der Nachkriegszeit, dass, also das hat die Popkultur auch getan, dass sie diese Nationalismen dekonstruiert hat. Man denke etwa an Jimi Hendrix und seine Version der amerikanischen Hymne. Gleichzeitig sind wir vielleicht so ein bisschen im Mythos aufgelaufen und darüber hat auch Diederichsen geschrieben, da erzähle ich jetzt nichts Neues, dass Popkultur a priori gut ist, links, offen, divers. Schauen wir uns aber die populären Medienangebote genauer an, dann werden wir feststellen, dass dem keineswegs so ist. Sondern dass da sehr wohl Bilder des eigenen, des Fremden konstruiert werden, dass Grenzen gezogen werden. Und wir beobachten aber gleichzeitig, dass es immer mehr wird. Also wenn wir in den Nullerjahren zum Beispiel diese Bewegung hatten wie Du bist Deutschland, wir hatten das Sommermärchen 2006.
Beispielsweise die Geschichte mit dem deutschen Sommermärchen 2006.
Dieser Weg.
Also da wurde ja auch so ein gesunder Party-Patriotismus propagiert, der auch ganz massiv sich wieder in Popmusik abgespielt hat oder wiedergespiegelt hat. Also Sevena Du stand ja 2006 im ZDF-WM-Studio und hat diesen Weg gesungen, schön drapiert mit schwarz-rot-goldenen Weißbändern und Halstuch und Pipapo. Also da ist auch... Also es fällt mir als Musikwissenschaftler dann schwer, das in allen Einzelheiten zu analysieren, aber mein Eindruck ist schon, dass da auch gesamtgesellschaftlich eine allzu große Sorglosigkeit mit diesen Renationalisierungs-Patriotismus-Programmen stattgefunden hat.
In dem schönen, in Anführungszeichen, patriotischen Nationalismus der Nullerjahre, da hat man wieder über das Nationale gesprochen. Ich glaube, eine Auseinandersetzung mit dem Nationalen, gerade in Deutschland, das hat es ja schon vorher gegeben. Nur, dass darüber überhaupt öffentlich diskutiert wird, dass es positiv aufgeladen werden kann, das ist tatsächlich neu gewesen. Und vielleicht war dieser sympathische Nationalismus der Nullerjahre, der ist ja jetzt gar nicht mehr so sympathisch und friedlich und freundlich und weltoffen, wie man vermutet hatte.
Aber hier leben, nein, danke. Aber hier leben, nein, danke.
Tokotronic, zu finden auf dem Buch-CD-Sampler I Can't Relax in Deutschland, erschienen im August 2005.
A Country Lacks in Deutschland ist das Motto einer Initiative, die sich mit dem in der letzten Zeit sowohl popkulturell als auch gesellschaftlich immer offensiver zutage tretenden Nationalismus auseinandersetzt. Diese Entwicklung soll nicht unwidersprochen bleiben. Die CD wie auch die ihr nachfolgenden Veranstaltungen und Partys sind als Standortbestimmung und Verweis zu verstehen, dass es Pop zugemutet werden kann, sich zumindest seiner Legitimierungsrolle für das kollektive Wir zu entziehen. Dabei verfolgt unser Sampler nicht das Ziel, den laufenden Diskurs um die Frage, wie viel Deutsch-Popkultur sein darf, um eine weitere Position zu ergänzen. Es soll vielmehr transportiert werden, dass es etwas Besseres gibt als die Nation.
Und schon 2004 titelte Georg Dietz in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung:
Böse Enkels, der Wald, das Raunen und die große Unbefangenheit. Der neue deutsche Pop ist stolz und singt rechts.
Wir sind wir, wir stehen hier, wieder eins in einem Land, super reich und abgebrannt. Wir sind wir, wir stehen hier. So schnell kriegt man uns nicht klein, keine Zeit zum Witzer sein. Wir sind wir, wir stehen hier. Wir sind wir.
Der Hit stellt Deutschland als Leidensgemeinschaft dar. Größtmögliche Geschichtsbemühung bei maximalem Vergessen der historischen Realitäten. Alles vor dem Wirtschaftswunder, darüber spricht man lieber nicht. Es geht aber auch bunter. Mia singen dem rot-grünen Deutschland mit, was es ist, ein Liebeslied. Spätestens Mitte der Nullerjahre ist der Patriotismus nach der Schlagerwelle der 50er wieder in den Charts angekommen. Oder war er nie weg?
Also neu,
Max Alt,
würde ich die Entwicklung insofern nicht beschreiben, dass wenn wir zurückdenken, auch an etwas radikalere Varianten wie die Böse Onkels, Lanzer, Störkraft oder auch englische Punkbands wie Screwdriver, die auch schon in den 80er und 90er Jahren eine ziemlich starke rechte Gesinnung transportierten, dann muss man sich eigentlich nicht wundern, dass das in der Popmusik geht, sich so intensiv auch mit nationalistischen oder patriotischen Inhalten auseinanderzusetzen. Also wenn das schon immer möglich war und auch immer noch ist, dann sind alle Facetten dazwischen natürlich auch möglich. Was sich jedoch verändert hat, ist der Diskurs um dieses Thema. Also dass durch das Erstarken einer neuen Rechten und auch neurechter Einstellungen in der Zivilgesellschaft, aber auch eben in der Parteipolitik, verfestigt sich das, was Foucault auch mal die diskursive Formation genannt hat, also Aussagen, Begriffe, die in einer bestimmten Regelmäßigkeit und nach bestimmten Regeln angewendet werden können. Wenn sich das verfestigt, dann manifestiert sich das eben auch.
Pop ist nie frei vom gesellschaftlichen Kontext. Und dort wurde der Ton rauer. Plötzlich forderte man deutsche Musik in deutschen Radios. Man stellte die Frage nach einer Leitkultur. Volle Boote, flutende Asylantenströme und Kanaken im Land waren Bilder, die sich seit Mitte der 1980er von konservativen Medien und Parteien ins Land ergossen.
Du bist das Wunder von Deutschland.
Du bist Deutschland!
Wir sind 82 Millionen.
Mach mal uns die Hände schmutzig!
Du bist Deutschland.
Du bist die Hand. Du bist 82 Millionen.
Du bist die Flügel.
Du bist der Baum.
Du bist Deutschland.
Diese Eigendefinition und Fremddefinition, das ist ja was ganz Natürliches. Also da wird Ihnen auch jeder Psychologe sagen, dass es jede Identitätsbildung, ob jetzt individuell oder kollektiv, funktioniert über Definition des Eigenen durch die Abgrenzung zum Anderen. Das ist ja an sich, so funktionieren auch Stereotype. Das ist ja an sich zunächst einmal nichts Verwerfliches, sondern das ist ganz wichtig in der Identitätsbildung, der Orientierung in der Welt und dergleichen. Problematisch wird es, wenn es eben mit Rassismen, mit Antisemitismus, mit Sexismus, mit übersteigertem Nationalismus einhergeht. Ich habe das dann vor allem in Tschechien und am Rande in Polen und in Ungarn untersucht. Und da ist der Eingang des Nationalen oder des Nationalistischen in den Mainstream, in die populäre Kultur noch viel stärker, als wir das etwa in der Bundesrepublik haben. Ein tschechisches Beispiel, Daniel Lander ist ein Megastar in der Tschechischen Republik. Der war in den 80er und früher 90er Jahren, war er Mitglied einer Skinhead-Band und ist heute vom Kommerz her à la Helene Fischer, Herbert Grönemeyer etwa. Und er hat auch ein starkes Wort, also auf ihn wird auch gehört. Er rekurriert ganz stark auf die nationale Geschichte, das ist das eine. Er verhandelt große tschechische nationale Mythen, das sind in der Regel große Opfermythen, stilisiert sich zu einem großen Patrioten. Also das ist dann auch immer die Rhetorik, die kennen wir in Deutschland auch. Ich bin ja ein Patriot, es geht um Vaterlandsliebe, doch nicht um Nationalismus. Gleichzeitig aber singt er auf seinen Konzerten nach wie vor Lieder aus seiner Kindheitszeit, die zutiefst rassistisch sind. Also das sind Lieder, die sich vor allem gegen die Roma richten. Also in diesen Texten geht es etwa darum, er ist Tscheche. Es ist der, der Tschechisch spricht, der eine tschechische Geschichte hat, der dort geboren ist, und zwar also seit Generationen. Es läuft ganz stark über Einschluss und Ausschluss. Und wenn Sie ein Konzert haben, wo Hunderttausende diese Lieder mitgrölen, sei stolz, ein Tscheche zu sein, und der Staat muss was gegen die Parasiten, die Sozialschmarotzer unternehmen, singt, dann ist es keine kleine Sparte mehr, sondern dann hat es eine Wirkmächtigkeit und beeinflusst große, große Massen von Menschen. Also das wäre zum Beispiel ein tschechisches Beispiel. Quasi, dass wir Neonazi-Musik im Mainstream haben. Aber in einem schöneren oder einem ansprechenderen, anschlussfähigeren Gewand. But this price is cool thing. Evil men with racist views spreading all across the land. Don't just sit there on your ass. Unlock that funky chain dance. Brothers, sisters, shoot your best. We don't need this price is cool thing. Brothers, sisters.
Von Tschechien nach Polen.
Pamiętaj, ludzka pamięć przesłanie, przykłady nam dane, pamiętaj.
Erinnere dich an jene, an die sich niemand mehr erinnern möchte. Die polnischen Rapper Hem Klub.
Die sogenannten verstoßenen Soldaten, das waren Partisanen, die im Zweiten Weltkrieg in der Heimatarmee gekämpft haben gegen Nazi-Deutschland. Und nach dem Zweiten Weltkrieg sind sie in den Wäldern geblieben und haben dann gegen die Kommunisten gekämpft, haben aber vor allem, das zeigen archivalische Quellen, eine Spur des Terrors hinterlassen, vor allem in Gebieten, wo vorwiegend noch jüdische Bevölkerung und weißrussische Bevölkerung gelebt hat. Also die letztlich eine ethnische Säuberung vollzogen haben.
Die sogenannten verstoßenen Soldaten wurden als Widerstand gegen den Kommunismus zu einem Mythos in Pop und Politik in Polen. Terror und Morde blendete man dabei aus und die regierende Peace-Partei instrumentalisierte sie für ihre geschichtsrevisionistische Politik. Schulen wurden nach ihnen umbenannt, ein Gedenktag erinnert.
Und da sieht man, wie Popkultur und eine nationalistische Politik, wie wir sie gerade in Polen haben, also welche Allianzen da gebildet werden. Ich meine, so weit sind wir in Deutschland natürlich noch lange nicht, aber...
Wahnsinn! Serie an die Zeiten hängt. Wahnsinn, wie sehr ich für die Zeiten bringe. Es ist verdammt lang her. Whoa.
wenn zum Beispiel wir Andreas Gabalier im Radio hören, ist es ja nicht gleich, dass wir da gleich mitdenken, das sind ja rechte Narrative, die er da verbreitet. Keineswegs, das passiert ja alles viel subtiler. Da werden Resonanzräume geschaffen, in die wir unsere Interpretation hineinlegen können. Es werden Botschaften transportiert, die national aufgeladen sind. Abwertung des anderen, die findet da erst ja gar nicht statt, sondern das passiert durch das Nichtgesagte oftmals.
Da zitiere ich gern Michael Fischer, der ist Direktor des Zentrums für populäre Kultur und Musik an der Uni Freiburg. Gabalier vermittelt für ihn Heimatkitsch, religiöse Gefühle und überholte Rollenbilder. Und das ist zwar auch recht typisch für, leider immer noch, für den Schlager und auch für einige Bereiche im Deutschrock. Gabalier positioniert sich aber auch als Person des öffentlichen Lebens in gleicher Art, womit er halt genauso im rechtspopulistischen und neurechten Diskurs einzuordnen ist wie Freiwild.
Freiwild, die Deutschrocker aus Südtirol, die mit ihrem gemäßigt an den Punk angelehnten Sound an die 80er anknüpfen und die auch inhaltlich Parallelen zu damals aufweisen. Das ist ja nichts Neues, meint Thorsten Hindrichs und verweist auf den Rechtsrock.
Was die alle miteinander teilen, ist doch ein sehr archaisch-konservatives Geschlechterbild. Das waren dann so Kompos wie Endstufe, Böse Onkels damals, die auch in meinem sozialen Nahfeld durchaus gehört wurden und sehr populär waren in den 80er Jahren. Die teilen natürlich bestimmte Einstellungen und Werthaltungen alle miteinander, die eher für rechtspopulistische Einstellungen anschlussfähig sind. Also beispielsweise so diese klassische Oppositionsbildung, die wir auch im Rechtspopulismus finden, von wir gegen die und wir sind meistens hier unten und die da oben sind irgendwie Elite, Establishment und so weiter. Und wir hier unten müssen uns irgendwie gegen die da oben zur Wehr setzen und dann strotzen die meisten Songs ja dann auch vor entsprechenden Klischees. Das heißt, solche Songzeilen wie, weiß ich nicht, Sieger stehen da auf, wo Verlierer liegen bleiben und so weiter und so fort, gibt es ohne Ende. Da werden sehr heteronormative Männlichkeitsbilder entworfen und das Frauenbild im neuen Deutschrock ist jetzt auch nicht unbedingt besonders emanzipatorisch. Also das sind so bestimmte Aspekte, die schon miteinander teilen, wobei die dann durchaus auch nochmal unterschiedlich gefühlt werden. Also wir haben wahrscheinlich die bekannteste Band in diesem Segment, was das angeht, eine Combo wie Freiwild, die dann das Ganze auch noch mit ihrem ganz eigenartigen Heimatbegriff aufladen, der ja ein sehr exklusiver Heimatbegriff ist.
An Freiwild ist also in erster Linie nichts schlimm. Thematisch singen sie so Themen wie Ehrlichkeit, Freundschaft, Freiheit, Alkohol, Partys, ein reaktionäres Familienfrauen-Männerbild. Das gilt allerdings auch für andere Musikrichtungen. Das kann man dem Rap genauso unterstellen. Jedoch, und hier muss ich dann jetzt dieses oft gehasste Aber anbringen, bedienen Freiwild eben genau den Diskurs um eine neue Rechte, Rechtspopulismus, Patriotismus, wenn sie Begriffe benutzen wie Moralapostel, Gutmenschen, besorgte Bürger, wenn sie Medien als Marionetten darstellen, wenn sie die wahren Werte in Sprache, Brauchtum und Glauben verpacken. Also wenn man so in seinen Songtexten sich ausdrückt, dann ist man nun mal Teil des Diskurses um Pegida, AfD, dem Rechtspopulismus und der neuen Rechten. Und da kann sich Freiwild noch so oft von Gewalt der radikalen Rechten und Fremdenfeindlichkeit distanzieren, solange sie die besagten Themen in aller Regelmäßigkeit mit den entsprechenden Begriffen, Argumenten und Aussagen bearbeiten, müssen sie sich weiterhin der Diskussion stellen, dass sie eben in dieser politischen Richtung verordnet werden. Und das wiederum halte ich dann für richtig, dass sie dort einzuordnen sind. Das eigentliche Problem, von dem man dort spricht, ist ja, warum kann eine Band über diesen langen Zeitraum sich mit solchen Inhalten entwickeln und warum ist diese Band so populär? Das ist nun mal ein Fakt, dass Freiwild 2016 Echo gewonnen haben. Wie ist das möglich?
Fragt Max Alt und fragt damit auch nach dem Deutschen Musikpreis, der ja im Umgang mit historischen Themen und offener Gesellschaft, um es mal ganz höflich auszudrücken, wenig Sensibilität bewies.
Sie erinnern sich ja möglicherweise noch an diesen letzten Echo-Skandal mit Kollega und Farid Bang. wo sich alle drüber aufgeregt haben, dass die so einen antisemitischen Dreck in die Welt blasen. Ich habe mich schon damals gefragt, was ist eigentlich mit Bertelsmann Music Group? Warum haben die dieses Album überhaupt finanziert? Ist da niemand, der da ein Auge drauf hat? Oder nehmen wir jetzt aktuell Xavier Naidoo? Der hat als Vertriebspartner Sony Music für sein Plattenlabel gewonnen. Im letzten Jahr wurde stolz aufgemacht. Also wo sehen die ihre Verantwortung an der Stelle? Oder wenn sie die Verantwortung nicht sehen, ignorieren sie sie möglicherweise, weil die ganzen Skandale, ob das Farid Bang und Kollegah sind, ob das Xavier Naidoo ist, ob das Freiwild ist, generieren natürlich mediale Aufmerksamkeit. Und hinter der medialen Aufmerksamkeit ist dann immer auch die finanzielle Aufmerksamkeit. Das zahlt sich schon aus.
This is the heavy, heavy No-Deutschland-Sound.
Arme kleine Deutsche. Arme kleine Deutsche.
Haben keine Rechte.
Arme kleine Deutsche.
Werden überall verfolgt.
Arme kleine Deutsche.
Zusammengetreten und verprügelt.
Arme kleine Deutsche. Arme kleine Deutsche. Arme kleine Deutsche.
Arme kleine Deutsche.
Werden angezündet.
Arme kleine Deutsche.
Ermordet.
Arme kleine Deutsche.
Ring.
Ja, Knaf.
Ja, ich wollte mal fragen, du bist doch selbst ein Deutscher. Bist du denn nicht ein bisschen stolz auf dein Heimatland?
Stolz darauf, zufälligerweise hier geboren zu sein? Du kannst stolz sein auf etwas, das du hingekriegt hast. Aber auf den Flecken, an dem du geboren bist, wozu?
Knarf, Rellem, ironische Töne, ebenfalls aus dem Buch CD-Sampler I Can't Relax in Deutschland von 2005. War da der Mainstream schon in den schwarz-rot-goldenen Farbtopf gefallen oder stand der Farbeimer einfach nur schon sehr lange bereit?
Beides. Das ist natürlich eine Antwort, die niemand gerne hört. Also auf der einen Seite ist es ein schleichender Prozess gewesen, auf der anderen Seite gibt es durchaus so Initialimpulse meines Erachtens, wobei ich mich immer ein bisschen schwer tue mit so ganz konkreten Festlegungen, das war jetzt der Auslöser schlechthin. Aber sicher hängt da sehr viel auch mit der Deutschen Wiedervereinigung 1990 zusammen. Seit dieser Zeit jedoch ein zunehmender Nationalisierungs- oder Renationalisierungsprozess in der deutschen Popmusik stattgefunden hat, eben auch von Akteurinnen und Akteuren nach vorne gebracht, die sich vorsichtig formuliert als rechtskonservativ verstehen. Aber was meines Erachtens in der Diskussion häufig viel zu kurz kommt, ist beispielsweise die Rolle auch der deutschen Musikindustrie, die wirklich seit den 1990ern und dann später vor allem in den Nullerjahren ganz massiv auch so einen Wirtschaftskampf mehr oder weniger forciert hat und den deutschen Musikmarkt gegen andere Musikmärkte versucht hat abzuschotten beziehungsweise umgekehrt stark zu machen und immer mehr auch mit solchen nationalen Aufladungen gearbeitet hat, dass jetzt deutsche Musik noch erfolgreicher ist, dass Musikerinnen und Musiker aus dem heimischen Bereich, das steht sogar wörtlich in irgendeinem dieser Jahresberichte drin, jetzt einen Löwenanteil an den Verkaufszahlen hätten und so weiter und so fort. Also ist auch tatsächlich die deutsche Musikindustrie und die deutsche Musikwirtschaft nicht ganz unschuldig an diesem Renationalisierungsprozess.
Von dem das rechte bis rechtsextreme Spektrum profitiert. Dort weiß man, eine Jugendkultur ohne Pop ist nicht denkbar. Es braucht moderne Formen, auch musikalische. Darauf weist Maketa Spiritova hin.
Ich glaube, dass es kaum ein Medium gibt, das über ein höheres Mobilisierungspotenzial verfügen kann. Und das ist Musik im Allgemeinen. Also das ist jetzt nicht nur der Pop, sondern wenn wir ins 19. Jahrhundert zurückgehen, wie wurden nationale Gefühle geweckt, indem man Lieder mit nationalem Gedankengut, mit nationalen Haltungen verbreitet hat und gesungen hat. Also da sind wir wieder bei diesem Einklang oder Zweiklang Nation und Emotion. Also von dem her denke ich, dass generell Musik und eben auch national, nationalistisch aufgeladener Pop sehr wohl Massen mobilisieren kann.
Und so wird auch rechts gerappt.
Hallo Deutschland, ich bin wieder da. Schon 9-mal gesperrt dieses Jahr, ich versteh's nicht.
Max, mit SS geschrieben, Damage. Schon länger dabei und als Volksverhetzer rechtskräftig verurteilt. Er ruft auch mal zum Mord an Antideutschen auf. Und er weiß, wer die Opfer sein sollen. Denn angefangen hat er ganz links. Als bekennender Stalinist, mit Lobraps auf die RAF.
Das nimmt zum Teil extrem abstruse Züge an, dass dann einer der prominentesten extrem rechten Hip-Hopper wie Max Damage anfängt, was zu erzählen von wegen, naja, eigentlich hätten ja die germanischen Druiden bei ihren Tings auch schon Sprechgesang gemacht. Also das heißt, die Germanen sind eigentlich die Erfinder von Rap. Das wird zum Teil wirklich ganz, ganz verrückt. Das ist aber mit ein Grund, warum in der extremen Rechten diese ganzen Hip-Hop oder nationaler Sprechgesang, wie die das nennen, Projekte nicht so wirklich viel Einfluss bekommen, beziehungsweise nicht so wirklich erfolgreich sind. Also diese ganzen Max Damages und Sprachgesang zum Untergang und wie die alle heißen, die spielen in der extremen Rechten nach wie vor eine sehr untergeordnete Rolle.
Anders bei der sogenannten neuen Rechten. Die identitäre Bewegung etwa gibt sich jung, modern und fortschrittlich. Mit diesen alten Rechten habe man nichts zu tun, die seien ja rückwärtsgewandt. Die Identitären haben eigene Stars.
Polizeiaufgebot, Medien eskalieren, predigen Sprechverbot. Diese zwei unbesiegt sind bereit. Infokriegssicherheit, lächerlich sind befreit. Besser stich aufrecht stehen, absolut. Gerade gehen deutsches Blut. Patrioten, die sich wehren, wir haben von dem Scheiß genug. BRD hart gestört, BND abgehört. Doch wir zwei weichen nicht, bis uns das Land gehört. Wir sind der neue deutsche Standard. Salutier!
Wobei Chris Ares furchtbar schlecht rappt, wie ich finde, aber...
Nichts aber. Die Jugendlichen, mit denen der Musikwissenschaftler ab und zu über aktuelle Hits spricht, die teilen sein Urteil.
Weil seine Skills halt nicht so dolle sind und weil die Beats halt auch eher langweilig sind. Da ist dann wieder die Faszination des Verbotenen wirksam. Aber das hatte ich und meine Generation in den 80er Jahren mit dem bösen Onkel zur Endstufe auch. Interessanterweise, also zumindest aus meinem sozialen Nahfeld, ist niemand Nazi geworden. Das ist ja ein altes Klischee, was vorne und hinten nicht stimmt. Musik ist keine Einstiegsdroge. Wenn ich als junger Mensch schon an dem Punkt bin, dass ich die übelsten Vernichtungsfantasien im Musikgesetz gut finde, ist bis dahin schon sehr viel schiefgelaufen, würde ich mal sagen, im sozialen Nahfeld.
Und nicht nur dort. Seit Mitte der Nullerjahre weisen Polit- und Geisteswissenschaften nachdrücklich immer wieder darauf hin, rechtes Gedankengut ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, vor AfD und Pegida. Als Bürger sieht Max Alt das Problem. Als Musikwissenschaftler fragt er,
warum sollte denn die Popkultur komplett gegenlaufen zu den Entwicklungen, die allgemein vorhanden sind? Und so ist eher die Frage, ist das Problem wirklich in der Popkultur oder ist das Problem nicht ein viel tiefgreifenderes, auf das die Popkultur eigentlich hin und wieder eben nur reagiert und sprechen da nicht ganz andere Probleme heraus. Und das heißt eben, da muss Feuilleton, die Presse, in der Politik, in verschiedenen Stellen muss darüber gesprochen werden. Aber in allererster Instanz natürlich muss man sich darüber unterhalten, möchte man Musik hören, in der es eben heißt, dass Moralapostel und Gutmenschen nichts in diesem Land zu suchen haben, dann muss man darüber reden, dass sowas erfolgreich sein kann, solche Aussagen. Also wie weit muss eine Zivilgesellschaft eingestellt sein, um das zu akzeptieren?
Also, Deutschland, wir müssen reden. Nein, nicht über dich, über uns und darüber, wem überlassen wir es fahrlässig und ständig, dieses uneindeutige Wir in den Mund zu nehmen. Wer vereinnahmt da all diejenigen, für die Heimat kein in feste Grenzen gesetztes Programm ist, sondern ein stetes Fragen, Forschen und Suchen. Und auch da gibt es keinen Schlussstrich.
Wo ist Zuhause, Mama? Auf der großen Straße. Wo ist Zuhause, Papa? Vielleicht hier auf dieser Straße. Doch diese Straße ist so lang, ist so endlos lang. Ich kann das Ende nicht sehen und mir ist so bang. Vielleicht finde ich dich, finde ich mein Zuhause auf der großen Straße. Wo ist Zuhause, Mama? Hinter blauen Bergen. Wo ist Zuhause, Papa? Vielleicht hinter diesen Bergen. Doch die Berge sind hoch, ich flutsche den Weg. Wir führt mich an Ziel und wir können Steg. Vielleicht finde ich dich, finde ich mein Zuhause hinter blauen Bergen.